gegenüber uns treu. Er segnet uns und stärkt uns. Ja, wir werden auf die Geduldsprobe gestellt, wie wir schon heute Morgen gehört haben von Samuel. Diese Corona-Zeit fängt an, langsam anstrengend zu werden. Aber manchmal ist einfach Durchhaltevermögen notwendig. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste. Sie haben geklagt, immer nur Manna, immer nur das Gleiche. Und dann hat Gott Wachteln geschickt. So manchmal sind wir geneigt, auch vielleicht zu klagen. Aber eins ist sicher, Gott hat alles unter Kontrolle. Wenn wir die Lektionen gelernt haben, wird er der Sache ein Ende setzen. Und das ist gut so. So, das war jetzt nur ein Vorwort, das gehört nicht zur Predigt. Heute Morgen wir haben ja auch Abendmahl anschließend. Heute Morgen möchte ich ein Wort aus dem ersten Petrusbrief euch vorlesen und dazu einige Dinge sagen. Vielleicht können wir noch mal aufstehen und dann lese ich das. Das ist 1. Petrus Kapitel 1, den Vers 15. Und dann, ich lese von Vers 15 bis 19 diese Verse, aber eigentlich ist es 15, 17 bis 19. Und ich lese heute aus der neuen Genfer Übersetzung. Und da heißt es: Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Also das war jetzt Vers 13, von Vers 13. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Vielleicht ist es hilfreich, einfach nicht in eure Bibeln zu gucken, sonst kommt ihr durcheinander im Text. Vielleicht schließt einfach die Augen oder hört so zu. Dann habt ihr mehr Gewinn vom Lesen. Ich mache bei Vers 16 weiter. Da heißt es: Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, dass der Preis für diesen Loskauf war, nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Soweit nochmal, ich möchte nochmal kurz beten und dann dürft ihr wieder Platz nehmen. Herr Jesus, wir möchten einfach dich im Mittelpunkt sehen. Du bist das Zentrum der Geschichte. Du bist ein Anker in der Zeit, der Anker. Und Herr, du bist das Zentrum unserer Erlösung. Und so möchten wir lernen von dir, wer du bist und was du getan hast, und verstehen lernen. Und deshalb bitten wir auch dich, Heiliger Geist, führ uns hinein in alle Wahrheit. Öffne uns die Schrift und lass uns erkennen, was das für unser persönliches Leben bedeuten kann. Ich danke dir dafür. Amen. So, ihr dürft Platz nehmen. Ja, ein Text des Apostels Petrus. Und zum Einstieg möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Also eigentlich ein Bericht aus der Vergangenheit. Und zwar geht es um die Zeit des Sklaventums. An der Küste von Ostafrika gibt es einen Hafen namens Bagamoyo. Der Name bedeutet, wirf dein Herz weg oder lass deinen Mut fallen. Das klingt schon mal nicht gut. An diesem Hafen wurden früher die Sklaven auf Schiffe verladen. Von dort gab es keinen drinnen mehr. Wer an diesem Hafen angelangt war, der musste alle Hoffnung aufgeben. Doch einige Missionare ließen sich an diesem Ort nieder, um einige der Sklaven loszukaufen. Sie bezahlten den Sklavenhändlern einen hohen Preis und ließen die Sklaven dann frei. Zuvor aber versuchten sie, ihnen etwas zu erklären. Für deine Freiheit haben wir Gold bezahlt. Aber für die Freiheit deiner Seele reicht Gold oder Silber nicht aus. Dafür war ein Preis zu zahlen, der viel kostbarer ist. Der Sohn Gottes selbst hat dafür sein Leben gelassen. Kein Wunder, dass dieser anschauliche Vergleich bei vielen einen tiefen Eindruck machte. Kein Wunder, so entstand in Bagamoyo eine der ersten christlichen Gemeinden Ostafrikas. Nebenbei gesagt, wer würde heute für irgendjemand anders Geld bezahlen, damit er frei wird? Aber damals hatten Missionare es auf dem Herzen, für die Erlösung, für die Befreiung dieser Sklaven, dieser ja, eingefangenen Sklaven, die eigentlich keine gute Zukunftsperspektive hatten, eigentlich eine Perspektive in der Gefangenschaft, in der Sklaverei zu bezahlen. Nächstenliebe könnte man auch sagen. Ich lese nochmal diesen Vers 18 und 19 unseres Textes. Ihr wisst doch, schreibt Petrus, dass ihr, und jetzt sind wir gemeint, freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Doppelpunkt, nämlich nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, nämlich das Blut Christi. Es geht um Errettung. Errettung und Erlösung. Und das ist mein erster Punkt. Wie wird Errettung bewirkt? Nun, du sagst vielleicht, ich bin schon Jahrzehnte gläubig, das weiß ich schon. Gut, dann darfst du sitzen und zuhören und es nochmals auffrischen. Vielleicht sind auch einige da, die jetzt noch nicht so lange dabei sind, für die ist es interessanter oder vielleicht noch neu. Errettung heißt eigentlich Befreiung. Und zwar, wie geschieht Errettung? Errettung geschieht, indem ein Lösegeld bezahlt wird. Befreit aus dem Gefängnis kommt man raus, indem man zum Beispiel eine Kaution bezahlt. Ein höherer Betrag, der es möglich, dass man freikommt. Also das gibt es im Alltag. Aber wenn es um geistliche Errettung, wenn es um die Errettung unserer Seele geht, dann geht es eigentlich darum, der sagte, Hebräerbriefschreiber sagt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. So, Jesus ist dieses kostbare Opferlamm, das Blut des Opferlammes, ja? Jesus, das ist die Lösung. Opfertod, der Opfertod, oder andersrum gesagt, wir lesen im Römerbrief in Kapitel 6, Vers 23, der Lohn für die Sünde ist der Tod. Also oder das Ergebnis für die Sünde ist der Tod. Die Römerbrief sagt, Paulus schreibt im Römerbrief, wir haben alle gesündigt und haben die Herrlichkeit vor Gott verloren. Das heißt, wir haben alle gesündigt. Da gibt es niemand, der nicht gesündigt hat. Die Schlussfolgerung ist, eigentlich hätten wir deshalb alle den Tod verdient. Der Lohn oder das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Und jetzt kommt Gott ins Spiel und sagt, die Gabe oder das Geschenk Gottes aber ist das ewige Leben. Ein Geschenk, eine Gabe, die wir nicht verdient haben, sondern die aus Gunst, also Gnade heißt, ist etwas Unverdientes. Wir haben das ewige Leben nicht verdient. Wir hätten den Tod verdient. Wenn die Leute sagen, ja, wir wollen Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, das ist ungerecht. Wisst ihr, was wir verdient haben? Wir haben den Tod verdient. Und jetzt kommt Jesus. Und Jesus gibt sein Leben an unserer Stelle. Eigentlich hat Jesus, oder man könnte es, wenn man jetzt so als Zwiegespräch das formulieren würde, Jesus hat gesagt, Moment mal, ich liebe die Menschen so, das sind Geschöpfe, wir in der Dreieinigkeit haben die Menschen geschaffen. Bei der Schöpfung waren alle drei Personen Gottes beteiligt, Vater, Sohn und Heiliger Geist. So, Gott hat uns geschaffen und er hat uns so sehr geliebt, dass Gott Vater, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, dass alle, denen in Glauben nicht verloren gehen sollen, sondern ewiges Leben haben sollen. Und so hat Jesus, Philipper 2, 5 bis 11, die Herrlichkeit im Himmel verlassen. Er hat seine Vorzüge im Himmel nicht, er hat sich nicht an seine Vorrechte geklammert und hat gesagt, nein, mir gefällt es im Himmel, hier ist so schön, hier beten mich alle an, die Engel und alle Heerscharen, warum sollte ich auf diese Erde gehen? Wegen dieser gottlosen Menschen, wegen dieser sündigen Menschen, die uns nichts anderes wie verachten, die ihre eigenen Wege gehen. Warum soll ich das tun? Das wäre egoistisch und menschlich. Er hat aber nicht getan. Er hat die Herrlichkeit im Himmel verlassen. Er hat auf diese Herrlichkeit verzichtet um unserer Willen, damit wir errettet werden konnten, damit unser Schuldbrief zerrissen werden konnte. Hallo? Hat schon mal jemand Schulden bei der Bank gehabt? Du, 1000 Euro ist kein Problem. Aber wenn es dann 100 oder 200.000 sind, wenn du ein Haus gekauft hast, hast 200.000 Euro Schulden. Das ist nicht ganz so angenehm. Wäre schön, wenn der Schuldbrief zerrissen wäre, ne? Wenn jemand kommt und sagt, Moment mal, im Nahen Osten gibt es ja die reichen Ölscheichs und auch im Islam, auch im Nahen Osten unter den Orientalen, da gibt es diesen Brauch, diese Wüsten-Scheichs, die machen da ein Zelt in der Wüste und dann können die armen Leute kommen und ihre Bitten vortragen. Und manchmal sind die Öl-Scheichs so gnädig und sagen, ja, okay, dein Projekt, das unterstütze ich jetzt. So diese Großzügigkeit, die sind auch großzügig. Aber eigentlich ist so, Gott hat Jesus in die Welt gesandt. Jesus sagt hier, ich bezahle für deine Schuld. Ich nehme den Tod auf mich. An deiner Stelle, an meiner Stelle, an unserer aller Stelle. Wir könnten nur für unsere eigene Schuld sterben. Aber weil Jesus vollkommen ist, weil sein Leben ein sündloses Leben ist, kann er stellvertretend für die ganze Menschheit sterben. So, sein Opfer ist ein so kostbares Opfer, ein so wertvolles Leben, dass er es in die Waagschale wirft für alle Menschen aller Zeiten, aus der Vergangenheit und auch in der Zukunft. Eigentlich sollten wir jeden Tag Dankgottesdienst feiern für Jesus, was er uns getan hat, für uns getan hat. Der Opfertod bedeutet das Lösegeld, der Freikauf für uns. Er bezahlt für uns. Er hat bezahlt. Und wenn wir es im Glauben annehmen, er sagt, das Wort sagt ja, glaube an den Herrn Jesus Christus und du und dein Haus wird's gerettet. Jesus kam in sein Eigentum, er wurde in das Volk Israel hineingeboren und dann schreibt Johannes, wie viele ihn, also er kam in sein Eigentum, aber die Seinen haben ihn nicht angenommen. Man hat ihn abgelehnt, größtenteils. Natürlich gab es einige, die ihm nachgefolgt sind. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Autorität oder die Macht oder das Recht, Gottes Kind zu heißen. In anderen Worten, wer ihn aufnimmt im Glauben, dem wird das Recht, Gotteskind zu sein, zuerkannt. Das Recht der Gotteskindschaft durch Glaube. So, der Opfertod hat dann Bedeutung für die Menschen, die an Jesus glauben. Errettung, weil Jesus an unserer Stelle stirbt. Aber der Tod allein ist nicht ausreichend. Es bedarf auch der Auferstehung. Jesus ist auferstanden. Der Vater hat ihn auferweckt. Das feiern wir an Ostern. Karfreitag wurde er gekreuzigt, ist gestorben. Ostersonntagmorgen ist er auferstanden. Wir brauchen jemanden, der für uns das Lösegeld bezahlt, der uns herauslöst aus der Sündenschuld. Das hat er getan. Aber wir brauchen auch jemanden, dass er aufersteht, damit dem Tod die Macht genommen wird. Mit der Sünde kam der Tod in die Welt. Vor dem Sündenfall gab es den Tod nicht im Paradies. Und der Tod wird eines Tages beseitigt werden. Er kommt in die Gehenna, in die Hölle, in das Höllenfeuer, sagt uns die Offenbarung. Der Tod wird beseitigt werden, genauso wie Krankheit, Schmerz, Leid, Geschrei und Tod. Alles kommt weg, wird beseitigt werden, damit der Zustand wiederhergestellt wird, der am Anfang der Schöpfung war, nämlich die paradiesischen Zustände. So Krankheit ist eigentlich ursprünglich nicht Gottes Wille und Absicht. Gott hat andere Absichten gehabt. Er wollte, dass wir in völligem Wohlbefinden leben. Shalom, ja, Friede, Wohlbefinden, völliges Wohlbefinden. Das ist der eigentliche Wunsch Gottes. So, wir brauchen jemand, der für uns stirbt als Lösegeld. Wir brauchen jemand, Jesus, der aufersteht, der dem Tod die Macht nimmt. Und wir brauchen jemand, der im Himmel für uns eintritt, damit, wenn wir wieder sündigen, dass wir freien Zugang zum Vater haben. Denn der Teufel kommt, wir haben es ja nicht mit einer neutralen Welt zu tun, sondern der Teufel, die Macht des Bösen und die ganze Heerschar dessen, die auf der anderen Seite stehen, die kommen und jagen uns Schuldgefühle ein. Du hast nicht nach Gottes Plan gelebt. Du brauchst gar nicht vor Gottes Thron kommen, weil schäm dich, was du getan hast. Gott hat dich bestimmt jetzt nicht mehr so lieb und vielleicht sogar verstoßen. Und dann sagt uns das Wort Gottes, nein. Wir haben einen Fürsprecher im Himmel. Jesus ist an der Himmelfahrt aufgefahren in den Himmel. Er sitzt jetzt zu Rechten Gottes des Vaters und vertritt uns. Wir haben einen Advokaten, einen Fürsprecher beim Vater. Jesus sagt, nein, die Sünde ist durch mein Leben, durch mein Opfertod gedeckt. Dieses Kind darf vor den Thron Gottes kommen und seine Bitten vor den Thron Gottes bringen. Bildlich gesprochen. Ist es nicht schön? Ist es nicht wunderbar? Das ist doch Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und wisst ihr, manchmal denken wir ja, also wenn ich jetzt als Vater so an die Kinder denke, 5-mal oder 10-mal sagst du das und dann 10-mal klappt es nicht. Und dann, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, beim 20. Mal denkst du, jetzt reicht's aber. Aber Gott sagt nicht, jetzt reicht's aber. Jesus selber sagt ja, als man ihn gefragt hat, wie oft sollen wir vergeben? Jesus sagt, nicht 7-mal, 70-mal 7-mal an einem Tag. 70-mal, eigentlich immer. Wir müssen immer bereit sein. Und der Vater im Himmel ist auch immer bereit, uns zu vergeben und uns wieder neu anzunehmen. So. Unsere alte Natur, der Mensch ohne Gott, und hier davon redet dieses Wort, und ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben, eure Vorväter. Was für ein Leben haben sie denn geführt, wenn sie nicht Gott kannten? Sie haben ein Leben geführt, das sich Gott widersetzt. Der Mensch ohne Gott lebt in Rebellion gegen Gott. Das ist einfach eine Tatsache. Der Mensch tut nicht, was Gott will. Selbst Paulus sagt, ich tue nicht das, was Gott will, sondern was Gott will, tue ich, sondern was er nicht will. Und das ist die Sünde in mir. Das ärgert mich. Ich weiß genau, was recht und gut ist, aber ich tue es nicht. Warum nicht? Weil der Mensch einfach immer so die Neigung hat, sich Gott zu widersetzen, seine eigenen Wege zu gehen. Aber diese Art, dieser, so, wenn man jetzt ein Mensch ohne Gott, wenn der ohne Gott lebt, In seinem sündigen Zustand bedeutet es, er ist getrennt von Gott und entfremdet von Gott. Der Mensch ohne Gott, ohne Wiedergeburt, ohne Bekehrung, ist getrennt von Gott und entfremdet von Gott. Entfremdet, wenn wir mit Menschen reden, die Gott nicht kennen, sagen sie ja, wer ist Gott, wo ist Gott, warum hat er sich mir noch nicht gezeigt, ob es ihn überhaupt gibt, 1,80 unterm Boden ist alles aus und so weiter. Nein, wir wissen, die ihr Leben Jesus übergeben haben und haben gesagt, ich glaube an dein Erlösungswerk, ich will dein Kind sein, vergib mir meine Schuld. Die haben Erlebnisse mit Gott gemacht. Und diese Sündenvergebung ist und kann ein reales Erlebnis sein. Bisher hat die Sünde gedrückt und jetzt fällt sie ab wie eine schwere Last von den Schultern. So, getrennt von Gott bedeutet aber auch, wir sind unter dem, und jetzt wird es interessant, wir sind unter dem Einfluss und der Herrschaft satanischer böser Mächte. Menschen ohne Gott sind es, ob sie wollen oder nicht, unter dem Einfluss und der Herrschaft satanischer Mächte. Also, das ist nicht so, Christsein, ja oder nein, ist nicht eine Option, wisst ihr, wie Bananensplit oder Erdbeerbecher. Ist ja egal, so oder so, juckt doch gar nicht. Nein! Gottes Kind sein oder nicht Gottes Kind sein hat gravierende Auswirkungen für die Dinge in der unsichtbaren Welt. Wer nicht unter dem Segen und Schutz Gottes ist, der ist ein Spielball satanischer Mächte. Und ich sage das ganz betont. Und jetzt wird's ernst. Erlösung ist keine Lappalie. Kein, ja, man könnte ja, oder wenn ich Lust habe, oder wenn ich mal in Rente komme und das Leben in Zügen genossen habe, dann hat es immer noch Zeit, mich zu bekehren. Wer kann garantieren, dass ich dann noch die Gnade zur Buße finde? Nicht wir bestimmen, wann wir Gnade zur Buße finden, sondern Gott bestimmt das. Esau hat mit Tränen die Buße gesucht und hat sie nicht mehr gefunden, weil er sein Erstgeburtsrecht verspielt hat. Er war ein, ja. So, getrennt von Gott befinden wir uns unter dem Einfluss der Herrschaft satanischer und böser Mächte. So, wir müssen uns gegenüber der Sünde und der Macht des Bösen, die jetzt gläubig geworden sind, die müssen sich gegenüber der Sünde und der Macht des Bösen für tot halten. Was bedeutet das? Wenn wir unser Leben Jesus Christus übergeben haben, dann hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden. Jetzt ist Christus Herr über unser Leben. Er herrscht auf dem Thron unseres Herzens. Aber die Macht des Bösen versucht immer wieder auf uns zuzugreifen, uns zu versuchen, zu prüfen, wieder auf die andere Seite zu ziehen. Und diesen Angriffen können wir uns, wir können das nicht direkt verhindern, aber wir können uns dagegen wehren. Luther hat mal gesagt, wir können nicht verhindern, dass die Vögel über unsere Köpfe fliegen, aber wir können verhindern, dass sie ein Nest auf unserem Kopf bauen. Und so ist es auch mit den Versuchungen und Prüfungen. Wir können nicht verhindern, dass solche Gedanken, Ideen und auch schlechte Dinge in unsere Erinnerung kommen, in unser Gedenken. Aber wir können uns aktiv dagegen wehren und sagen, das ist eines Christen nicht würdig. Dieser Gedanke gehört nicht zu einem Christen. Das gehört nicht zu mir. Das nicht vom Herrn. Für diese Dinge halte ich mich für tot. Das ist nichts für mich. In anderen Worten, damit sagen wir, diese Macht der Finsternis hat keinen Einfluss mehr auf mich. So, wenn wir nicht wollen, dass die Macht der Finsternis Einfluss auf uns hat, dann können wir uns dagegen wehren. Im Namen Jesu, ich weise das von mir. Das dürfen wir sagen. Jesus, die Bibel sagt Markus 16, dass wir auf Schlangen und Skorpione treten können. Oder solche Dinge. So, Erlösung, erlöst sein, was heißt das? Es heißt, losgekauft sein, freigekauft sein, da ist ein Preis für uns bezahlt worden. Jesus hat mit seinem Leben für uns bezahlt, um uns vor der Todesstrafe, die wir für unsere Sünde verdient hätten, zu retten. Die Todesstrafe, das heißt, für unsere Sünde, für unsere sich Gott widersetzende Natur, weil der Mensch in Rebellion gegen Gott ist. Deshalb, zur Wiederholung nochmals, deshalb Todesstrafe. Und in diesem Sinne heißt erlöst sein, frei sein von der Macht Satans. Vollständige Erlösung in Christus heißt vollständige Freiheit von der Macht Satans. Satan hat keine Anrechte mehr. Wir müssen nicht ständig uns lossprechen lassen. Wir sind los. Wir müssen diese Befreiung im Glauben ergreifen und dieses auch behaupten und sagen, ich bin errettet, ich bin erlöst, ich bin frei. Satan hat keine Macht. Und ich gestehe sie ihm nicht zu, diese Macht. Wir haben diese Autorität, wir sind Kinder Gottes. Wir sind nicht irgendwelche Dienstmägde oder Knechte, sondern wir sind Königskinder. Halleluja, ist doch schön, oder? Die Welt sieht uns als bedeutungslos. Sie erkennt nicht den wahren Schatz in unseren Herzen, nämlich dass wir Gotteskinder sind. Und dementsprechend behandeln sie uns. Und das ist auch der Teufel. Der will uns klar machen, die Christen sind Nichtse. Die sind Schuhabtreter für uns. Die sind bedeutungslos. Ja, die sind ein Hindernis sogar, wenn es um die sexuelle Revolution geht in unserem Land. Da sind die Christen ein Hindernis. Die wollen das nämlich nicht. Aber der Teufel will absolute Freizügigkeit. Gender nennt man das heute, Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming. Das heißt, die Kinder im Kindergarten müssen schon sexuell aufgeklärt werden, die müssen schon an ihren Geschlechtsteilen rumspielen dürfen, weil diese ganze Prüderie muss abgeschafft werden. Und dann, wenn sie mal in der älter sind, müssen sie alle Erfahrungen machen dürfen. Und dann homo, lesbisch, queer, trans, bi, was es sich nicht alles gibt. Alles muss möglich sein. Das ist der Teufel, der die Gesellschaft kaputt machen will, der Familien zerstören will, der für Kinder kein geborgenes Heim haben will, sondern alles ist möglich. Das ist der Teufel. Ich sage das einfach so brutal und so klar. Weil so sehe ich das vom Wort her. Der Teufel, er ist ein Mörder von Anfang an und ein Lügner. Ein Lügner, er lügt uns vor, wenn völlige Freizügigkeit herrscht. Das ist der Himmel auf Erden, das ist schön. Das müssen wir ausprobieren. Und Jesus sagt, folge mir nach. Und dann wirst du glücklich, glückselig. Wir lesen das in der Bergpredigt. Der Teufel hat schon immer Gottes Wort in Frage gestellt. Gott hat gesagt, du sollst das und du darfst alle, von allen Bäumen darfst du essen. Du hast im Paradies völlige freie Möglichkeiten, aber nur von dem einen Baum nicht. Der Teufel sagt, Moment mal, sollte Gott eigentlich, der Teufel hat gesagt, sollte Gott gesagt haben, eigentlich hat er aber gemeint, sollte Gott die Wahrheit sagen. In anderen Worten, Gott sagt nicht die Wahrheit. Gott will euch den Segen, das Glück vorenthalten. Das ist der Teufel. Der Teufel sagt, sollte Gott dein Glück wollen? Nein, Gott will dir Dinge vorenthalten. Du musst das alles ausprobieren. Du musst Freiheit haben, Freizügigkeit. Und das Ergebnis war, dass sie die Freiheit verloren haben. Und so weiter. Man könnte viel noch dazu sagen, aber die Zeit erlaubt es nicht. Ich möchte nur noch ganz kurz den Gedanken zu dem Thema Wandel nach der Väterweise. Wir sind erlöst von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Was ist der nichtige Wandel nach der Väterweise? Ich möchte es einfach so formulieren. Es gibt Altlasten aus unserer familiären Vergangenheit. Nochmals, Altlasten aus unserer familiären Vergangenheit. Damit meine ich, es gibt Familien, wo Leute permanent fluchen. Die sind ständig am Rumfluchen. Wenn was nicht klappt, dann wird geschimpft. Der Name Jesu wird in den Dreck gezogen. Es gibt Familienverhältnisse, wo zwanghaft gestohlen wird. Wo ständig Leute, es gibt Fernsehberichte auch darüber, Frauen, die aus bester Gesellschaft, die aus Nervenkitzel klauen, ständig klauen in den Kaufhäusern. Das ist für sie wie so ein Sport oder auch ein Zwang. Sie müssen da in ihren Taschen was verschwinden lassen. Es gibt Leute, die zwanghafte Lügner sind. Du weißt nicht, erzählen sie dir jetzt die Wahrheit oder nicht, weil du schon oft mitgekriegt hast, die haben dich voll angelogen und die werden nicht rot dabei. Erzählen irgendwelche Sachen, irgendwelche Märchen, erfinden irgendwelche Dinge. Zwanghaft lügen, Flüche, Untugenden, das sind Altlasten aus der gottlosen Zeit, aus der Zeit. Altlasten aus unserer Familie, aus unserer Verwandtschaft vielleicht sogar. Und diese Dinge sind, wenn wir uns bekehrt haben, gebrochen. Das kann uns nichts mehr anhaben. Das gehört auch zur Macht des Bösen, zur Macht der Finsternis. Aber die Erlösung ist nicht Stückwerk, dass wir so ein bisschen erlöst sind. Wisst ihr, so ein bisschen. Nein, wir sind vollständig erlöst von der Macht des Bösen. Vollständig. Diese Dinge haben kein Recht mehr an uns. Und wenn sie kommen wollen, dann müssen wir uns für tot halten. Das hat nichts mehr zu tun mit meinem Leben. Ich widerstehe dir im Namen Jesu. Ich möchte, und es gibt auch viele, ich möchte euch folgendes Gebet auch fürs Gebetsleben mitgeben. Wir haben das Recht zu beten. Ich binde alle Flüche, die gegen mich ausgesprochen wurden. Ich segne die, die mich verfluchen, und ich bete, dass du Gott diese Menschen segnest. Ich binde alle Flüche. Flüche, ein Fluch ist etwas, ein Negat. Segnen heißt gut reden von, und das Gegenteil ist ein Fluch. Schlecht reden von. Und wenn wir das so definieren, dann muss ich sagen, bei uns im Geschäft wird öfters geflucht. Wenn jemand nicht da ist, über den wird schlecht hergezogen. Falschzeugnis gegeben über den Nächsten, irgendwelche Dinge erzählt, den Leuten schlechte Dinge angehängt. Das ist alles negativ, das ist alles nicht im Gottes Willen. Das ist nicht Segen. Das ist Und das sind Dinge, unsere Worte lösen etwas aus in der unsichtbaren Welt. Der Satz, was geht mich mein Geschwätz von gestern an, ist eigentlich ein gefährlicher Satz, weil er Worte verharmlost. Aber das stimmt nicht. Unsere Worte können enorme Dinge auslösen. Der Halbbruder Jesus sagt, die Zunge ist ein unruhiges Übel voll tödlichen Gifts. Einen ganzen Wald kann das anzünden, bildlich gesprochen. Mit Worten können wir, das ist wie Feuer, es kann einen ganzen Wald anzünden. Wir können mit Worten, wir können Katastrophen auslösen. Übertrieben gesagt. So, ich binde alle ausgesprochenen Worte, die mich richten sollen, können wir auch beten. Wir müssen es nicht ertragen, wenn Menschen Schlechtes über uns reden. Dann widerstehen wir. Das hat nichts zu tun mit uns. Wir müssen widerstehen. Ich binde die Macht der negativen Worte anderer über meinem Leben, wenn sie schlecht über uns reden. Das binde ich im Namen Jesu, dass es wirkungslos ist. Ebenso binde ich alle Gebete, hört gut zu, die nicht durch den Heiligen Geist gesprochen sind. Auch das können wir. Wir sollen beten im Namen Jesu. Und wenn wir beten, sollen wir segnen. Und wenn wir beten, sollen wir nicht Negatives beten. Und wenn so etwas geschieht, können wir das auch von uns weisen. So, Petrus hat auch so eine Altlast in seinem Leben. Er hat Jesus verleugnet. Das ist eine Altlast. Seine Worte haben ihn in Sünde gebracht. Ich kenne diesen Menschen nicht, hat er gesagt. Ich kenne ihn nicht. Und als Jesus auferstanden war, ist er Petrus begegnet am See Genezareth. Was denkt ihr, wie der sich gefühlt hat? Er hat ihn verraten. Nein, ich will mit dir, ich würde für dich sterben. Du, wenn der Hahn gekräht hat, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Ich? Nee, ich nicht. Beste Absichten, aber keine Kraft, es zu halten. Das ist unser Problem. Wir haben nicht die Kraft, oft heilig zu leben. Gottes Teil der Altlastenbeseitigung, mit der wir es oft zu tun haben, ist das vollbrachte Erlösungswerk. Gott hat seinen Teil der Altlastenbeseitigung schon erledigt. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat für alles bezahlt. Es ist alles bezahlt. Er ist auferstanden. Er stellt uns die Macht und Autorität über die Macht des Bösen zur Verfügung. Und wenn wir versagen, ist er im Himmel sogar Fürsprecher für uns. Damit garantiert ist, unsere Gotteskindschaft steht auf einem starken Fundament, auf dem Wort Gottes. Und jetzt kommt aber unser Teil, das ist Gottes Teil. Gott hat alles getan, jetzt kommt unser Teil bei der Aufarbeitung von Altlasten. Es wäre ja schön, wenn nur Gott einen Teil hätte. Manche leben so, manche Christen leben so, als ob es nur Gott etwas angeht, unser Sündenproblem. Aber es geht darum, ich habe drei Punkte. Erstens, es geht um das Bekennen. Wir müssen, wenn wir wollen, dass unsere Sünde und unsere Probleme erledigt werden, müssen wir zugeben, bekennen, was falsch gemacht wurde. Zum Beispiel, es gibt ja auch Süchte, in einer Familie als Altlast. Alkoholsucht, Familien, wo über Generationen immer wieder Alkoholiker sind. Oder auch das Rauchen oder sonstige Süchte, Suchtprobleme. Wenn jemand gebunden ist mit einer Sucht, dann ist es nicht einfach so, mit dem Finger zu schnippen und sagen, so jetzt ab morgen bin ich kein Raucher mehr, sondern es ist manchmal ein harter Kampf. Aber anfangen tut dieser Kampf, indem ich dem Herrn sage, Herr, Ich habe mich zwar jetzt bekehrt, aber dein Wort sagt, ich bin völlig erlöst. Die Erlösung ist vollständig, aber da ist noch dieses Problem im Rauchen. Herr, dass ich rauche, ist nicht in Ordnung, vergib es mir. Und immer wieder, ich habe wieder geraucht, vergib es mir, nimm es mir. Nicht, ach Herr, du bist ja so gnädig, du wirst schon drüber hinwegsehen. Nein, das ist falsch. Was falsch ist, müssen wir als falsch bezeichnen, falsch benennen und Buße tun. Immer wieder, bis es weg ist. Hallo? Das bedeutet Kampf des Glaubens. Kampf des Glaubens. Wir haben einen Kampf des Glaubens zu kämpfen, bis wir in der Herrlichkeit sind. Wir hören das vielleicht nicht gern. Wir hören lieber, die Gnade, die macht alles. Die unwiderstehliche Gnade Gottes, alles, die Gnade deckt alles zu, die Gnade macht's. Nein, wir müssen bekennen. Bekennen. Wenn jemand seine Sünden bekennt, ist Gott treu und gerecht, dass er ihm die Sünde vergibt und reinigt ihn von jeder Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1,9. Das zweite ist Wiedergutmachen. Josef Müller war 2018 hier. Josef Müller, ganz kurz, er war Steuerberater, er hat Millionenbeträge seiner Kunden veruntreut. Er war ungläubig, als er sich bekehrt hat, hat er versucht, mit seinen Dienstvergütungen, die er durch seine Vorträge bekommen hat, seine Schulden an seine Gläubiger zurückzuzahlen. Genau das ist richtig. Wenn wir Menschen geschadet haben, dann geht es darum, dass wir den Schaden in Ordnung bringen. Das gehört auch zu Gottes Kindschaft. Wiedergutmachung leisten. Zachäus, als Jesus bei ihm zu Hause eingekehrt ist, hat er gesagt, er war Zöllner. Natürlich haben die Zöllner und so weiter, manche haben ja Autorität, und dann heißt es hier, du willst eine Genehmigung, ja, ich habe Zeit, wie war es nochmal? Und wenn dann die Geschenke kommen, dann wird es leichter, den Stempel drauf zu machen. Das ist das Menschliche. Aber vieles ist nicht recht, ist nicht in Ordnung. Und dann gilt es, Wiedergutmachung zu leisten. Zachäus sagt, wenn ich hier etwas ungerechterweise genommen habe, wenn ich zu viel verlangt habe, zahle ich es vierfach zurück. Ich will es wieder gut machen. Und auch die Versöhnungsbereitschaft gehört zur Gotteskindschaft dazu. Wir sind Gesandte an Christi Stadt. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wenn wir den anderen Menschen sagen, ihr müsst euch mit Gott versöhnen, ihr müsst wieder in Beziehung kommen mit Gott, dann können wir selber nicht unversöhnt leben, in Streit mit Leuten. Es geht um die Reinheit von Beziehungen bei der Gotteskindschaft. Intakte Beziehungen. Ich möchte nur Stichwort Ehescheidung oder solche Dinge oder Streitigkeiten oder Erbstreitigkeiten oder solche Dinge. Das Ziel ist, dass wir den Menschen, mit denen wir Probleme hatten, dass wir so auseinandergehen, so miteinander umgehen, dass wir ohne aufwallende Gefühle, ohne dass uns die Zornesröte auf die Backen kommen, einander begegnen können. Dass wir nicht sauer werden, wenn wir bestimmte Leute sehen. Problembeziehungen sollten sauber aufgearbeitet werden. Und die strittigen Themen müssen abschließend erledigt werden. Sonst hört es nicht auf. Sonst der Feind kommt immer wieder und stellt dir das vor Augen. Schau mal, du, wer bist du? Du hast doch gestritten. Du hast es nicht, du hast die zur Schnecke gemacht. Das ist nicht erledigt, das war nicht in Ordnung. Geh hin, entschuldige dich, tu Buße und versöhn dich. Schön, dass ich das hier sagen darf. Ich glaube, in vielen Kirchen wird das nicht mehr so gesagt. Aber genau das ist das, was Gott will. Frieden, geordnete Beziehungen, Reinheit in den Beziehungen. Reinheit führt zu geistlicher Vollmacht. Wir wollen Autorität über Dämonen, aber wir sind nicht bereit, Buße zu tun über unsere bösen Worte. Wie soll uns Jesus Autorität geben im Gebet, wenn wir nicht ein heiliges Leben führen und wenn wir zu unseren Sünden stehen und das, die Dinge regeln und reinigen? Reinheit in der Beziehung führt zu geistlicher Vollmacht und Autorität. Ein heiliger Lebensstil ist gefragt. Um das geht es. Und damit bin ich am Ende dieser Botschaft. Der Herr hat oft auch zu mir gesprochen, hat gesagt, das gefällt mir nicht, da musst du was in Ordnung bringen. Und ich dachte, das schmeckt mir gar nicht zuzugeben, dass ich was falsch gemacht habe. Das gefällt mir nicht. Und dann geht es immer wieder und der Herr sagt, halt, da ist was, das gefällt mir nicht, bring es in Ordnung, geh dahin. Ruf an, telefonier, schick eine Postkarte, bitte um Vergebung. Aber ich sage euch eins, wenn ich es getan habe, das tut gut, du. Du hast die Last, der Schuldbrief ist zerrissen, du bist frei. Du bist frei. Du, ich sage dir eins, ich kann mich über Kleinigkeiten freuen. Wenn der Herr mir 2 Euro Trinkgeld schenkt, dann freue ich mich wie ein Schneekönig. Oder wenn mir jemand eine Tafel Schokolade schenkt. Andere sagen, was ist das? Ist doch nichts. Oder übers Essen. Du hast ein gutes Frühstück. Du kannst dich freuen. Alles ist in Ordnung, Beziehung in Ordnung. Du lebst mit dem Herrn. Du kannst dich über Kleinigkeiten freuen. Du musst nicht kein Lottogewinn haben. Millionen. Viele warten auf die Millionen, dass sie endlich glücklich sein können. Brauche ich nicht. Brauchen wir nicht. Gottes Kinder sind glücklich, weil sie den Herrn haben, weil sie erlöst sind, weil sie erkauft sind, weil sie Autorität haben über die Macht des Bösen. Wir haben Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Sagt uns Gottes Wort. Das kommt ja nicht von mir, das ist vom Herrn. Ist doch schön, oder? Sollten wir Gott danken? Ich sage ja, wir sollten jedes Tag Dankgottesdienst feiern für das, was Jesus uns getan hat. Amen. Lasst uns aufstehen. Ich möchte noch kurz beten und vielleicht kann ein, zwei von euch beten und dann, wir sind schon wieder über der Zeit und dann feiern wir Abendmahl. Herr Jesus, ich danke dir und preise dich, Herr. Herr, es ist ein Wunder, dass du die Gemeinde ins Leben gerufen hast. Es ist schön, dass du uns eine geistliche Heimat geschenkt hast. Herr, dass wir Gottes Kinder heißen dürfen und es auch sind. Und Herr, es ist wunderbar, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben. Herr, über den Tod hinaus. Herr, unsere Hoffnung ist bei dir zu sein in der Herrlichkeit. Du bist hingegangen, uns eine Stätte zu bereiten, dass wir auch dort sind, wo du bist. Halleluja, dafür danke ich dir. Danke, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen, zu retten, unseren Schuldbrief zu zerreißen, die Macht der Finsternis an den Pranger zu stellen. Sie sind besiegt, diese Mächte. Halleluja, ich danke dir. Und wir dürfen unter dem Schutz deines Blutes leben, geschützt und bewahrt. Du bist gut, Herr, ich danke dir. Amen. Wer möchte noch beten?